Deutschlandfunk Kultur Kompressor.
Hallo, hier ist der Kompressor-Podcast mit Timo Grampes. Also manchmal besteht das Leben ja doch schon irgendwie aus zufälligen, aber doch unheimlichen Zusammenhängen. Gestern Abend erst hatte ich ein Küchengespräch über Prepper in der Pandemie, also Leute, die sich ständig auf irgendwelche Katastrophenszenarien vorbereiten, indem sie zum Beispiel Lebensmittel horten. Und da war so die Frage, fühlen die sich jetzt quasi als GewinnerInnen bekräftigt in ihren Annahmen? So, und heute, da wird aus diesen losen Gedankenspielen was Konkretes, ein Interview, das aber schon lange vor diesen Gedankenspielen eingeplant war, was irgendwie unheimlich ist, so wie der eigentlich auch ganze Kontext der Multimedia-Installation von Henrike Naumann, die jetzt im Friedrichshafener Zeppelin-Museum zu sehen ist. Also da geht es um Prepper, es geht um das rechtsextreme Hannibal-Netzwerk und um, so heißt dann auch die Installation, Tag X. Was ist ein Tag X?
Ja, Tag X ist eigentlich so ein immer wieder neu belegter Punkt in der Zukunft. Also den gab es in der Geschichte immer wieder. Also zum Beispiel Deutsche Einheit war früher mal ein Tag X. Also was passiert, was macht man, wenn das dazu kommt? Und so verschiebt er sich eigentlich immer weiter und ist aber eigentlich immer so ein Punkt in der Zukunft. Und auf den Interpretationsspielraum hat und auf den sich Gruppen so mit verschiedenen Hoffnungen oder Ängsten vorbereiten. Das Hannibal-Netzwerk, das 2018 bekannt wurde, das war ja so eine Verbindung von Prepper-Gruppen aus den deutschen Sicherheitsbehörden, also wo Leute aus der Kripo, SEK, Verfassungsschutz, Kommando Spezialkräfte dabei waren. Und das hat mich dann beschäftigt, dass eigentlich Leute aus den Sicherheitsbehörden sich auf einen Systemumsturz in Deutschland vorbereitet haben. Und da dachte ich, ja, damit möchte ich mich genauer beschäftigen und irgendwie ja dazu einen künstlerischen Kommentar verfassen.
Also Hannibal war der Online-Benutzername von Bundeswehr-Unteroffizier André S., der halt ein Netzwerk von Prepper-Gruppen koordiniert hat, das einen bewaffneten Umsturz wollte und politische GegnerInnen töten und dann eben eingreifen an diesem Tag X, der den Zusammenbruch des Staates so herbeifantasiert hat. Warum sind Sie denn in eine intensivere Auseinandersetzung damit gegangen?
Ja, weil ich das sehr bemerkenswert fand, also so einen Umsturzgedanken aus dem System heraus und eigentlich aus den Leuten, die das System schützen sollen. Und mich hat es natürlich auch gereizt zu gucken, okay, wie kann ich dieses Thema, das ich sehr krass und auch sehr wichtig finde und das aber auch schwer darzustellen ist oder auch so greifbar zu machen, also so ein bisschen abstrakt, wie kann ich da als Künstlerin eine Übersetzung finden und eigentlich diese Darstellungsschwierigkeit so überbrücken.
Und wie machen Sie das? Wie funktioniert Ihre Installation? Was zeigen Sie da?
Also ich habe mich dafür entschlossen, mit Design-Haushaltsgeräten zu arbeiten, weil im Endeffekt sind es ja Leute, die aus einer gesicherten Position in der Gesellschaft heraus einen Umsturz planen. Und so ist die ganze Installation so ein ziemlich designischer ehemaliger Optikerladen aus Münster mit so krassen Schränken und Metall und Holz und es glänzt. Und in diesem Laden, der dann so ein bisschen wie so ein Prepper-Showroom ist, da gibt es dann so Design-Haushaltsgeräte, die auch so für einen gewissen gesellschaftlichen Status in Deutschland stehen, die am Tag X als Waffe verwendet werden können, um die eigenen Privilegien zu verteidigen.
Aha, welche?
Welche Privilegien oder welche Haushaltsgeräte?
Welche Haushaltsgeräte, natürlich.
Also zum das würde sonst den Rahmen jetzt sprengen. Genau, also ein schönes Beispiel ist die Alessi Zitronenpresse, also die von Philipp Stark entworfen wurde und die auch schon sehr brutal aussieht. Also so ein bisschen wirklich, als könnte man damit auch jemanden so auflauern. Also wo das Design eigentlich schon so sehr zackig ist und sehr massiv in der Hand liegt. Und diese Zitronenpresse haben wir zum Beispiel auch in dem Film als Waffe verwendet. Oder man sieht so Leute damit trainieren, wie sie sich damit verteidigen können und so. Ja, ändert sich dann auch so ein bisschen ein Blick auf so Objekte, die vielleicht vertraut sind und die man dann aber eigentlich gar nicht mehr anders sehen kann.
Film ist ein gutes Stichwort. Sie zeigen ja auch Filmaufnahmen von der Friedlichen Revolution in der DDR 1989. Wie sind denn die in die Installation eingebunden?
Das war dann eine zweite Idee, die ich hatte, weil ich gedacht habe, okay, wie kann ich einen Umsturz erzählen und auch einen Umsturz, der gewollt ist, der nicht ein, was dann negativ belegt ist, sondern eigentlich ein positiver Umsturz. Und die Erinnerung an die, Sie haben es gerade schon gesagt, Friedliche Revolution und 89 ist ja im Prinzip so eine Umsturzerzählung, wo eigentlich gesagt wird, ja, hier gab es einen Umsturz, der war aber gut, weil damit wurde die DDR überwunden und so nutze ich diese Umsturzerinnerung, um an einen Umsturz, an einen fiktiven rechten Umsturz zu erinnern, der aber in der Zukunft potenziell stattfinden könnte und so eigentlich so ein bisschen ja, mit diesen 89 Erinnerungsfloskeln von ja, wir haben in einer Diktatur gelebt und das musste überwunden werden, eigentlich in diesen Mindset zu kommen von den Leuten, die sagen, wir leben jetzt in einer Diktatur und eigentlich so sagen, wir müssen jetzt einen neuen Umsturz wagen und auch so ein bisschen anknüpfend an die Geschichtspolitik der AfD mit diesem Vollende die Wende, Wende 2.0, wir müssen uns jetzt wieder erheben und diese, ja, so habe ich dann in dem Video die Aufnahmen von der Stasi von 89 vom Alexanderplatz, von den Massendemonstrationen unterlegt mit einem fiktiven Interview, das sich mit einem Zeitzeugen dieser rechten Revolution geführt hat. Und der sagt, ja, in dem System waren wir nicht frei und so. Und so entsteht dann so eine ganz komische Spannung, weil man denkt immer, ah, es geht um 89. Ah, nee, es ist ein anderer Umsturz.
Ja, also die Spannung, die bildet sich auch in meinen Hirnstrukturen ab, weil das eine sind rechtsextreme Prepper-Fantasien, das andere ist eine friedliche Revolution. Naja, und dann denkt man so an die Leute, die heute Wir sind das Volk schreien, die den DDR-Kontext entkontextualisieren, die friedliche Revolution letztlich instrumentalisieren und schräge, das ist ja heute hier wie in der DDR-Vergleiche aufziehen. Also es hat ja auch eine schräge Variante.
Auf jeden
Dimension,
Fall.
Wollte ich sagen.
Auf jeden Fall, aber sie ist schräg, aber man muss sie halt auch ernst nehmen. Und deswegen finde ich das so wichtig, auch dann diese Verschiebungen oder diese Begriffe wirklich ernst zu nehmen und aufzugreifen und zu sagen, okay, wie sehe das denn aus? Wie ist das denn, wenn so ein Umsturz stattgefunden hat? Wie würde sich denn daran dann in der Gedenkstätte zum Beispiel erinnert werden? Und dadurch eigentlich auch die Dringlichkeit des Themas deutlich zu machen, obwohl es auf den ersten Blick vielleicht so skurril und auch so ein bisschen weit hergeholt scheint. Und da sind wir eigentlich jetzt auch genau im Heute, weil in gewisser Weise befinden wir uns jetzt ja alle gerade in so einer Tag-X-Situation, also so ein Ausnahmezustand irgendwie, auf den man sich nicht vorbereitet hat oder selbst die Prepper vermutlich überrascht hat. Und aber gleichzeitig was passiert jetzt gerade? Wie kriegen wir auch wieder den Blick auf die Situation, in der wir uns jetzt befinden? Und für mich war das so ein Schlüsselmoment im Mai letzten Jahres, weil da waren dann die großen Hygienedemos in Berlin und dann aufgrund auch des Versammlungsverbots oder die Einschränkungen gab es keine Gegendemonstration und dann kam es dazu, dass dann auch wirklich im Mai auf dem Alexanderplatz eine riesen Kundgebung ohne Masken, kaum Polizei so stattgefunden hat und ich bin da so mit dem Fahrrad so reingeraten und habe das gesehen und dachte so, wow, das sind eigentlich genau die Bilder aus diesem Film und so schnell kann eigentlich so eine Situation entstehen, von der man denkt, ja, das ist irgendwie fiktiv, aber plötzlich ist man so gefragt, weil man sagt, okay, wie gehen wir denn jetzt mit diesen Verschiebungen um? Wie gehen wir damit um, dass jetzt hier Leute stehen und sagen, hier ist Corona-Diktatur und wir übernehmen jetzt den öffentlichen Raum und ja.
Jetzt ist Ihre Installation ja Teil einer Ausstellung, die heißt Beyond States, über die Grenzen von Staatlichkeit. Und diese Ausstellung hinterfragt, ob der Staat Schutzraum oder Gefahrenzone ist. Was ist er denn für Sie gefühlt gerade eher?
Das kann ich jetzt gar nicht so einfach sagen. Also es ist, ich glaube, es ist halt wie gerade jetzt in der Situation, in der wir sind, auch weniger über Staat und mehr über Gesellschaft zu sprechen. Also wie wollen wir irgendwie solidarisch mit der Situation umgehen und auch also uns gegenseitig schützen und unterstützen, aber auch gemeinsam irgendwie an einem Strang ziehen und eine Lösung zu finden, die ja dafür sorgt, dass irgendwie Menschenleben gerettet werden und aber auch jetzt nicht ja, alles der Wirtschaft zum Opfer fällt. Also ja, ich denke, dass die Gesellschaft, die aus uns Menschen besteht, das ist das Entscheidende.
Urheberrechtsreform, das klingt genauso unsexy, wie es die Materie, glaube ich, auch ist, wenn man da so in die Tiefe steigt. Die Bundesregierung hat diese Reform gerade auf den Weg gebracht. Wir sprechen über die praktische Bedeutung der Reform mit Frank Spilker. Er ist Sänger von Die Sterne. Das im Kompressor-Podcast heute und uns gibt's sehr schick und bequem im Abo zu abonnieren. Und das am allerliebsten, wie immer, über die DLF-Audiotheks-App.